Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hast Folge 27 vom 2. Dezember 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und in dieser Folge habe ich Themen für dich, unter anderem, wie Veranstaltungen in Kommunen sicherer werden sollen, warum der Sauerbrunnen in Volkmarsen erneut vor dem Aussteht und was die Conti mit ContiTech vorhat. Beim Thema in Fokus befassen wir uns heute mal mit der geplanten Fusion der Krankenhäuser in Frankenberg und in Korbach. Wie kam es dazu? Wie ist der aktuelle Stand? Und wie sieht der weitere Fahrplan aus? Du erfährst es in dieser Folge. Los geht's! Aber wir schauen erstmal zurück in die Woche im Rückblick. Was war wichtig? Was hat Waldeck bewegt? Und wieder schauen wir erstmal auf den Landkreis insgesamt. Die Schwäche in der Konjunktur, die macht sich nämlich hier auch auf dem heimischen Ausbildungsmarkt bemerkbar. Im Ausbildungsjahr 24/25 sank die Zahl der gemeldeten Lehrstellen um 3,3%, während sich gleichzeitig 935 Bewerber meldeten. Das ist ein leichtes Plus von 1,6%. Trotz dieser Entwicklung blieben am Ende 154 Ausbildungsplätze unbesetzt und 107 Bewerber fanden keine Stelle. Die Arbeitsagentur spricht von zunehmenden Passungsproblemen zwischen den Vorstellungen der Jugendlichen und den Angeboten der Betriebe. Die IHK verzeichnete 630 neue Ausbildungsverträge, das ist ein Minus von 6%. Die Kreishandwerkerschaft meldete 340 Verträge, 4,8% weniger als im Vorjahr. Eine positive Ausnahme bildet die Baubranche. Bei Maurern, Straßenbauern und Zimmerern stiegen die Verträge um 75%. Arbeitsagenturleiter Volker Breustedt warnt, wer jetzt nicht ausbildet, der bekommt künftig Probleme beim Stellenbesetzen, besonders wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die beliebtesten Berufe bei den Bewerbern waren übrigens Kfz-Mechatroniker, Kaufmann für Büromanagement und Verkäufer. Und es gibt ja nicht nur das Waldecker Land, sondern auch das Frankenberger Land. Und da blicken wir jetzt mal nach Frankenberg. Der Rohbau für den neuen Campus von Studium Plus an der Uferstraße, der steht nämlich inzwischen. Keine 5 Monate nach Baubeginn im Juli ist die Fertighausfirma Fingerhaus mit dem 4-stöckigen Gebäude in Holz-Beton-Hybrid-Bauweise fertig geworden. Wo bis Sommer 24 noch das alte Parkhaus stand, soll ab Herbst 26 die Technische Hochschule Mittelhessen einziehen. Der Landkreis mietet die beiden unteren Etagen für 369.000 Euro jährlich und stellt sie der THM zur Verfügung. Die Baukosten liegen bei 9,5 Millionen Euro. In den beiden oberen Geschossen entstehen noch 22 Wohnungen, die Fingerhaus vermietet, auch an Studenten. Der Zugang erfolgt über die Bremer Straße. Bisher ist Studium Plus im ehemaligen Gesundheitsamt im Landratsamt untergebracht. Doch die Räume sind längst zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt hatte das Grundstück verkauft und neue Parkplätze auf der Wehrweide geschaffen. Das Projekt läuft als Public-Private Partnership. Fingerhaus plant, baut, finanziert und betreibt das Gebäude. Der Landkreis zahlt über 25 Jahre lang insgesamt 9,2 Millionen Euro Miete. In Korbach, da steht die Conti und die Conti plant bei der Tochter ContiTech einen massiven Stellenabbau und die Verlagerung von Jobs ins Ausland. Jährlich sollen 150 Millionen Euro konzernweit eingespart werden. Der Korbacher Betriebsratschef Jörg Schönfelder geht davon aus, dass alle Standorte betroffen sein werden, auch Korbach mit rund 700 Mitarbeitern. Konkrete Zahlen nannte der Konzern bisher nicht. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf Verwaltungsstrukturen. Ein Teil der Tätigkeiten soll in Länder mit günstigeren Kostenstrukturen verlagert werden. Die Umsetzung beginnt 2026. Bis 2028 sollen die Einsparungen vollständig wirken. Conti-Inhaber begründet den Schritt mit Kostendruck durch verändertes Marktumfeld, reduziertes Wachstumsrate und steigenden Wettbewerb aus China. Betriebsratschef Jürgen Schönfelder sieht die Ursachen auch in Managementfehlern. Wenn der Konzern mit besseren Kostenstrukturen der Konkurrenz argumentiere, müsse man fragen, wer dafür verantwortlich war. Zudem befindet sich ContiTech im Verkaufsprozess. Die USL-Sparte mit über 300 Mitarbeitern in Korbach wurde bereits an den US-Investor Region verkauft. Und auch der verbleibende Teil von ContiTech mit etwa 400 Korbacher Beschäftigten, der soll verkauft werden. Wiesbaden. Das hessische Innenministerium hat kommunale Vertreter, Stadtmarketing und Sicherheitsbehörden zu einer Fachveranstaltung eingeladen. Thema Sicherheit bei Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit. Mit dabei waren die Bürgermeister Marco Lambion aus Arolsen und Henrik Fahler aus Volkmarsen. Innenminister Roman Posek stellte einen neuen Polizeierlass für die Weihnachtsmarktzeit vor und betonte, Hessen ist ein überdurchschnittlich sicheres Bundesland. Trotz angespannter Sicherheitslage seien Veranstaltungen in den vergangenen Monaten sicher durchgeführt worden. Eine hundertprozentige Sicherheit könnte es aber nicht geben, schränkte er dann auch ein. Mit dem Sofortprogramm Sicherheit bei Veranstaltungen können sich Kommunen zusammenschließen, um Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam anzuschaffen und Kosten zu reduzieren. Die Polizei setzt auf erhöhte Präsenz, auf verstärkte Kontrollen, auf Absperrung und ein sogenanntes Drei-Ring-Konzept, das Veranstaltungsort, äußere Begrenzung und umliegende Bereiche umfasst. Konkrete Gefährdungen für Weihnachtsmärkte liegen laut Ministerium nicht vor, abstrakte Gefahren bestünden aber weiterhin. Ziel sei es, Risiken auszuschließen und den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben, damit Traditionen und Feste unbeschwert stattfinden können. In Korbach, da steht die traditionsreiche Baufirma Wachenfeld und die geht jetzt nach über 120 Jahren Firmengeschichte in neue Hände über. Der geschäftsführende Gesellschafter Jochen Wachenfeld-Teschner hat sein Unternehmen im Zuge einer geplanten Altersnachfolge an die Bickert Bau SE aus Kirchheim verkauft. Die Korbacher Firma erwirtschaftet mit rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Korbach und Blankenhain eine jährliche Bauleistung von etwa 40 Millionen Euro. 75% entfallen auf den hessischen Stammsitz, die thüringische Niederlassung steuert dann den Rest bei. Zum Unternehmensverbund gehört auch eine Beteiligung am Asphaltmischwerk Waldeck in Bad Arolsen. Standorte, Name und alle 200 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Wachenfeld-Teschner, der auch Präsident der Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen ist, bleibt in leitender Funktion an Bord. Und Geschäftsführer Andreas Schäfer führt weiterhin den Standort Korbach, Prokurist Michael Junkheit die Niederlassung Blankenhain. Bickert-Vorstandschef Frank Finster betont, die Wachenfeld-Gruppe wird als eigenständige Marke innerhalb des Konzerns fortgeführt. Der Kirchheimer Infrastrukturspezialist beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und erzielt eine Jahresbauleistung von etwa 800 Millionen Euro. Die Transaktion steht unter kartellrechtlichem Vorbehalt. Mit dem Vollzug wird Anfang 2026 gerechnet. In Fritzlar, da hat der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar Nordhessen einen Trauerkoffer entwickelt, der Kindern und Jugendlichen helfen soll, den Tod von Angehörigen zu verarbeiten. Vier ehrenamtliche Mitarbeiter haben das Projekt gestaltet. Der Koffer enthält Hilfsmittel für pädagogisches Personal in Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen, um mit betroffenen Kindern ins Gespräch über Verlust, Tod und Trauer zu kommen. Finanziert wurde die Ausstattung von Stefan Ucke, der in Fritzlar die Firma PDG Nordhessen betreibt. Neben Literatur für Pädagogen gibt es Bilderbücher und Sachbücher für Altersgruppen von 3 bis 20 Jahren. Zahlreiche Hilfsmittel wie ein Wuteimer, Handpuppen, Sonnenstrahlen, Lach- und Weingummis, Seifenblasen sowie Blumensamen und Erde sollen Kindern helfen, ihre Gefühle auszudrücken. Der historische Holzkoffer gehörte einem französischen Offizier im Zweiten Weltkrieg. Der Dienst begleitet im Schwalm-Inner-Kreis und im Waldeck-Frankenberg Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern. Der Koffer kann kostenfrei angefordert werden. Zustellung und Erläuterung übernehmen die Koordinatorin Brigitta Priester und Michaela Adler. In Bad Wildungen, da ist der Planungsausschuss zusammengekommen. Der empfiehlt dem Stadtparlament den Verkauf eines städtischen Grundstücks an das EWF für 93.000 Euro. Der heimische Energieversorger will dort einen Batteriespeicher errichten. Offenbar sah das EWF durch das Privatprojekt für einen Batteriespeicher am früheren Porresta-Werk auf den Geschmack gekommen, mutmaßten Ausschussmitglieder. Die Empfehlung an das Parlament fiel einstimmig. Das Stadtparlament entscheidet am Montag. Die Erschließung des Grundstücks wird kompliziert, liegt aber in den Händen des EWF, erklärte Bauamtsleiterin Petra Schirmacher. Die Zufahrt führt allein über einen derzeit für motorisierte Fahrzeuge gesperrten Bahnübergang an der Berliner Straße. Über die Wilde führt eine kleine Brücke mit einer Tragkraft von nur 2,8 Tonnen. Zusätzliches Problem: der große Höhenunterschied zwischen Berliner Straße und Bahnübergang mit einem kurzen, steilen Stück, das große Sattelstepper nicht überwinden können. Wie das EWF dieses Problem löst, bleibt dem Unternehmen überlassen. Im Ausschuss wurde gemutmaßt, dass eine neue Brücke über die Wilde nötig sein könnte oder die Batteriespeichereinheiten mit einem großen Kran über Gleise und Feld hinweg gehoben werden müssen. Wenn es soweit kommt, sind wir da und berichten. Wir blicken in den Südkreis. Da fusionieren zum 1. Januar 26 vier katholische Kirchengemeinden: Frankenberg, Burgwald, Gemünden und Höhl zur neuen Kirchengemeinde zum Guten Hirten in Frankenberg. Der Gründungsgottesdienst findet am 18. Januar 26 in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt statt. Domkapitular Thomas Renze und Pfarrer Ingo Heinrich werden das Hochamt mit der Gemeinde feiern. Der Sitz des zentralen Pfarrbüros wird in Frankenberg sein. Statt der bisherigen Verwaltungsräte und Pfarrgemeinderäte werden ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat und ein Verwaltungsrat mit Kirchenteams in den Kirchenorten Burgwald, Ernsthausen, Frankenberg, Gemünden und Vöhl gebildet. Die gottesdienstlichen Angebote in den bisherigen Kirchengemeinden bleiben im gewohnten Umfang erhalten, heißt es. Eine Steuerungsgruppe aus Vertretern der betroffenen Kirchengemeinden arbeitet seit Jahresbeginn an Ideen und Planungen für die Neustrukturierung. Am Sonntag, Ende November, fand eine zentrale heilige Messe dann in der Pfarrkirche Frankenberg statt, zu der alle Interessierten eingeladen waren. Der Kirchengeruch gestaltete die Messe, Pfarrer Ingo Heinrich las die Predigt und ging auf den neuen Namen ein. Im Anschluss gab es dann das Beisammensein im Pfarrhain mit Gulaschsuppe, Plätzchen und Kuchen. Der Landkreis ist betroffen von der geplanten Höchstspannungsleitung Rhein-Main-Link und die nimmt jetzt konkrete Formen an. Die etwa 600 Kilometer lange Trasse soll 2033 Strom von der Nordsee ins Rhein-Main-Gebiet liefern und sie führt eben auch durch Waldeck-Frankenberg. Weil die Erdkabel durch landwirtschaftliche Flächen verlegt werden, hat Betreiber Amperion eine Rahmenvereinbarung mit vier Landesbauernverbänden unterzeichnet. Bei einer Infoveranstaltung in Rönnau informierten sich jetzt 70 Landwirte über Entschädigungsregelungen. Die Veranstaltung für den Kreisbauernverband Waldeck, die gibt's erst im Februar 26. Gespräche über Entschädigung starten im Frühjahr, erste Einigungen sollen dann 26 erzielt werden. Die Erdkabel liegen generell etwa 2 Meter tief, die Arbeitsstreifen werden rund 75 Meter breit sein. Die Flächen sind danach wieder nutzbar, Bebauung oder Bepflanzung mit Bäumen ist auf dem 40 Meter breiten Schutzstreifen aber dann nicht mehr möglich. Kernpunkte der Vereinbarung: Gleichbehandlung aller Betroffenen, Entschädigung von 35% des Bodenwertes pro Quadratmeter für Schutzstreifenflächen, umfangreiche Bodenschutzmaßnahmen, Ersatzwege bei abgeschnittenen Zufahrten und Benachrichtigung mindestens 14 Tage vor Baubeginn. In der Bauphase zahlt Amperion 0,36 Euro pro Quadratmeter betroffener Fläche je Bewirtschaftsperiode. Geschäftsführer Matthias Eckel vom Kreisbauernverband Frankenberg, der betonte, jetzt gehe es um Trassenführung, Bauausführung und Entschädigung. Die Grundsatzdebatte, die sei nämlich vorbei. Eine Kreisstraße zwischen Diemelsee und Bonn-Tosten ist nach grundlegender Sanierung wieder freigegeben worden. Die 2 Kilometer lange Strecke kostete rund 2 Millionen Euro und sie stellte alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen. Die Straße verläuft nämlich durch 2 Bundesländer und durch 2 Landkreise. Weil der Großteil auf nordrhein-westfälischem Gebiet liegt, übernahm der Hochsauerlandkreis die Federführung. Die Planer mussten die Gesetze beider Länder berücksichtigen. Die Straße ist nun 6 Meter breit, 1 Meter mehr als zuvor. Besondere Bedeutung hatte der Trinkwasserschutz, denn die Strecke führt durch die Schutzzone 2 Marsberg-Fassbeck. Unter der Fahrbahn brachten die Straßenbauer eine spezielle Dichtung auf, damit gefährliche Stoffe bei Unfällen nicht ins Grundwasser gelangen können. Zusätzlich entstanden Entwässerungsmulden entlang der Strecke. Die Arbeiten begannen im Frühjahr und endeten Mitte Oktober 25. Ursprünglich sollte das Projekt früher starten, doch Verzögerungen beim Grunderwerb auf westfälischer Seite verschoben den Baubeginn. Vertreter beider Landkreise, der Gemeinde Diemelsee und der Stadt Marsberg, lobten die gute Zusammenarbeit über Landes- und Kreisgrenzen hinweg. Die Baufirma Rode aus der Region, die führte die Sanierung dann durch. In Bad Wildungen haben Schülerinnen und Schüler der Hans-Wissmann-Schule eine Juniorfirma gegründet. Unter dem Namen Glanzwerk-Atelier stellt die 12. Klasse der Fachoberschule handgefertigte Lesezeichen und Untersetzer aus Epoxidharz her. Das Projekt ist Teil des Unterrichts und bereitet auf das Fachabitur vor. Die Jugendlichen übernehmen alle Schritte selbst, vom Materialeinkauf über die Fertigung bis zur Vermarktung. Jedes Produkt entsteht in Handarbeit und ist ein echtes Unikat. Die Designs reichen von dezenten Farbtönen über Metallic-Effekte bis zu auffälligen Farbverläufen mit eingearbeiteten Deko-Elementen. Vom 12. bis 14. Dezember 25 übrigens präsentiert die Juniorfirma ihre Produkte auf dem Bad Wildunger Weihnachtsmarkt. Und sämtliche Einnahmen werden am Ende des Projekts gespendet an das Tierheim Kassel und die Kinderkrebshilfe Kassel. Auf Instagram und TikTok ist die Juna Firma unter glanzwerk.atelier zu finden. Dort stellt das Team regelmäßig neue Designs vor, gibt Einblicke in die Produktion und informiert über Termine. Interessierte können das Team jederzeit dann per Direktnachricht kontaktieren. Ich packe es mal in die Shownotes. In Volkmarsen, da steht der Sauerbrunnen vor dem Aus. Der Kur- und Verkehrsverein musste bereits zum zweiten Mal in Folge das Personal zum 31. Dezember kündigen. Seit Jahren fressen die Personalkosten die Gewinne aus dem Wasserverkauf auf. Auch in diesem Jahr weiß der Verein kaum, wie er bis zum Jahresende durchhalten soll. Ohne die Unterstützung der Stadt hätte die Wasserabfüllanlage wohl schon unterjährig schließen müssen. Obwohl die Preise leicht angehoben wurden und mehr Wasser verkauft wurde als im Vorjahr, glichen die Einnahmen die Personalkosten nicht aus. Diese werden aufgrund der schrittweisen Erhöhung des Mindestlohns noch weiter steigen. Bürgermeister Hendrik Fahle stellte bei der Jahreshauptversammlung mögliche Lösungen vor. Eine Option wäre die Automatisierung. Alle Nutzer würden eine Karte für die Tür erhalten und könnten weiterhin ihr Wasser zapfen. Da diese Lösung nicht sofort umsetzbar ist, müsste der Sauerbrunnen für einige Monate im Notbetrieb laufen. Das will der Verein aber vermeiden, um Kunden nicht zu verprellen. Im Sommer könnte sich der Einsatz von Personal für einige Monate lohnen, allerdings mit erheblich eingeschränkten Öffnungszeiten. Stadtverordneter Martin Schmand bestätigte, dass die Gremien fraktionsübergreifend für eine Fortführung des Sauerbrunnens sind. Anfang Dezember sollen dann Magistrat und Stadtverordnete über Lösungen entscheiden und wir werden hier darüber berichten. In Roden, da feiert die Schatzkiste ihr 10-jähriges Bestehen. Der Laden in der Landstraße bietet seit 2015 kostenlos gespendete Waren an. Das Angebot richtet sich nicht nur an bedürftige Menschen, sondern auch an alle, die im Sinne der Nachhaltigkeit Bekleidung, Spielzeug, Geschirr, Bücher und kleine Elektrogeräte nicht immer neu kaufen möchten. 15 Frauen engagieren sich ehrenamtlich in dem Laden. Montags von 16 bis 17 Uhr werden Spenden entgegengenommen. Donnerstags von 15 bis 17 Uhr können Kunden im Laden stöbern und unentgeltlich Ware mitnehmen. Die Helferinnen achten darauf, dass sie spendengerecht verteilt und wertschätzend behandelt werden. Im kommenden Sommer zieht die Schatzkiste übrigens ins neue Rathaus neben die Bücherei um. Aktuell ist im ehemaligen Elektrogeschäft Fischer untergebracht. Die Kooperation zwischen der Stadt Diemelstadt und der evangelischen Kirchengemeinde bleibt bestehen. Pfarrerin Claudia Engler dankte Bürgermeister Andreas Fitz für die Finanzierung der Räume. Der Laden wird aktiv genutzt und ist für manche Kunden nicht mehr wegzudenken. Auch Jugendliche nutzen das Angebot, vor allem für Bücher. Das Team sucht übrigens noch Unterstützung. Interessierte melden sich einfach bei Pfarrerin Claudia Engler. Ich packe den Kontakt mal in die Shownotes. Wir blicken nach Volkmarsen, da steht die Erbetalhalle in Ehringen und die soll grundlegend saniert werden. Bei der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse stellte Bürgermeister Hendrik Fahle jetzt verschiedene Varianten vor. Die Halle ist das älteste nicht sanierte Gebäude der Stadt. Bereits 2021 hatte die Stadt 150.000 Euro investiert und die Ölheizung auf Pellets umgestellt, sowie die Sanitäranlagen saniert. Das Problem: Eine Photovoltaikanlage würde eine Flut weiterer Maßnahmen nach sich ziehen. Zuerst müsse das Eternitdach erneuert werden, dazu käme eine neue Dachdämmung und automatisch eine neue Belüftungsanlage. Der Eigenanteil läge trotz Förderung bei rund 900.000 Euro. Eine zweite Variante wäre eine energetische Vollsanierung. Neben dem Dach würden auch Türen und Scheiben ausgetauscht, ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Hier läge der Eigenanteil bei 760.000 Euro. Beide Varianten sind Magistrat und Ortsbeirat aber zu teuer. Eine dritte Möglichkeit wäre eine Sportstättenförderung mit einem Eigenanteil von nur 320.000 Euro. Als Kommune in Haushaltsnotlage könnte Volkmarsen auf eine Förderung von 75% hoffen. Allerdings kann sich die Stadt bisher nur auf diese Förderung bewerben. Eine Entscheidung fällt erst Mitte 2026. Die Ausschüsse beauftragen die Verwaltung jetzt aber einstimmig, die nötigen Schritte voranzutreiben. In Bad Wildungen, da bekommt der Stadtbus 3 neue Haltestellen. Ab Sonntag, 14. Dezember um 6.33 Uhr fährt die Linie 1 erstmals die Haltestellen Stadtblick an der Ecke Neufriedhofstraße-Memelstraße, überm Erdbach an der Ecke überm Erdbach-Saffron-Waldenstraße und zum Wolfhagen am ehemaligen Schlachthof an. Damit werden die Neubaugebiete Stadtblick am Grünen Rhein-Warteköppel und auf dem Hügel oberhalb des Hauptfriedhofs mit der übrigen Kurstadt vernetzt. Laut Robert Hilligus vom Städtischen Bauamt ist bereits ein gutes Drittel der Bauplätze verkauft. Alle Anwohner der Neubaugebiete haben künftig nur noch etwa 200 bis 250 Meter von ihrer Haustür zur nächsten Haltestelle. Die Linie 1 fährt die neue Strecke Stadtblick abwechselnd mit der Strecke Bubenhäuserstraße im Stundentakt. Die neuen Fahrpläne werden an allen drei Haltestellen ausgehängt und sind über die NVV-App dann auch abrufbar. Erster Stadtrat Hartmut Otto betonte, man wolle den privaten CO2-Ausstoß der Stadt senken. Deshalb sei es wichtig, dass alle Anwohner eine nahegelegene Bushaltestelle haben. Der Umbau des Straßenraums an den neuen Haltestellen, der wird noch etwas dauern, da noch nicht alle Haltestellen in Bad Wildungen barrierefrei sind. Und wir kommen zum Thema im Fokus. Das war nämlich der Blick zurück in die Woche. Und wir schauen jetzt mal auf die Fusion der Stadtklinik Korbach und des Kreiskrankenhauses Frankenberg. Die ist ja generell beschlossene Sache. Wenn am 18. und 19. Dezember 2025 die Korbacher Stadtverordneten und der Kreistag grünes Licht geben. Seit dem 1. Januar 26 wäre es dann im Waldeck-Frankenberg ein Haus an zwei Standorten unter dem Dach des Landkreises. Was dann monatelang vorbereitet wurde, wäre dann Realität. Doch der Weg dorthin, der war kompliziert und nicht immer ganz einfach. Wir schauen mal in den Dezember 24. Da war klar, beide Krankenhäuser können als Einzelstandorte nicht mehr weitergeführt werden. Landrat Jürgen van der Horst sprach damals von einer der wichtigsten Strukturentscheidungen im Landkreis in den letzten Jahrzehnten. Die Botschaft da war eindeutig, wer nicht gegengesteuert wird, steuern beide Häuser auf einen Kipppunkt zu. Und eine hochwertige stationäre Gesundheitsversorgung in Waldeck-Frankenberg wäre dann nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Gründe für diese dramatische Lage vielfältig. Steigende Kosten, sinkende Investitionsförderung, Fachkräftemangel und neue Anforderungen durch die bundesweite Krankenhausreform. Auf der einen Seite fehlen also Ressourcen, auf der anderen Seite geht die Nachfrage nach medizinischen Leistungen zurück. Und diese Schere muss jetzt irgendwie geschlossen werden, damit sich die Systeme in beiden Krankenhäusern wieder stabilisieren können. Christopher Emde, der persönliche Referent des Landrats, kam in seinem 44 Seiten starken Konzept zur Umsetzung des Fusionsprozesses zu folgendem Schluss. Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum können diese Herausforderung alleine nicht mehr bewältigen. Ein Blick auf die Zahlen macht die Situation deutlich. Im Kreiskrankenhaus Frankenberg gab es im Zeitraum 19 bis 24 einen sogenannten Fallzahlverlust von 18%. Dem stand dann noch ein Umsatzrückgang von 7% gegenüber. Man hat es also geschafft, den Verlust an Euros trotz sinkender Patientenzahlen zu reduzieren. Das gelang aber vor allem deshalb, weil weniger leichte und mehr schwere Fälle behandelt wurden. In Frankenberg lag dies unter anderem an der großen Geriatrie. Weil die Außenstelle von Korbach nach Frankenberg gewandert war, wurden auch mehr schwere Fälle in der Kreisklinik behandelt. Im Stadtkrankenhaus Korbach sah die Lage ein wenig anders aus. Dort gab es in den vergangenen 5 Jahren einen Rückgang der Fallzahlen um 8% bei einem Umsatzrückgang von 15%. Insgesamt gab es in Korbach zwar mehr Fälle als in Frankenberg, dafür aber leichtere. Das war wirtschaftlich nicht unbedingt vorteilhaft. Die internistischen Abteilungen waren in der Stadtklinik sehr groß. Die Gastroenterologie verzeichnete mit 3.600 Fällen im Jahr alleine einen Umsatz von 8 Millionen Euro. Die Kardiologie war ebenfalls sehr groß. Eher klein waren dann Abteilungen wie Wirbelsäulenchirurgie, Geriatrie und Geburtshilfe. Was den Marktanteil anging, zeigte sich, 79% der Patienten aus Korbach ließen sich auch im Stadtkrankenhaus behandeln. Aus einem Umkreis von 25 Kilometern waren es 21%. In Frankenberg ließen sich 53% der Patienten aus der Stadt und den Ortsteilen in der Kreisklinik behandeln und im Umkreis von 25 Kilometern waren es dann nur noch 16%. Der potenzielle Markt wurde also in beiden Häusern bei weitem nicht ausgeschöpft. Der angestrebte Fusionszeitpunkt zum 1. Januar 26, naja, der ist ambitioniert. Christopher Emde machte damals aber deutlich, wenn der Projektplan konsequent verfolgt wird, kann dieser Zeitpunkt eingehalten werden. Im Moment sieht es danach aus. Im Ergebnis stelle die Fusion eine zukunftsweisende Maßnahme dar, mit der die Gesundheitsversorgung im Landkreis Waldeck-Frankenberg substanziell und nachhaltig gesichert werden könne. Die beiden Krankenhäuser würden dann gemeinsam besser aufgestellt sein, um der Bevölkerung weiterhin eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu gewährleisten. Bevor es losgehen konnte, musste die Politik den Weg freimachen. Ende Dezember 24 sorgte die geplante Fusion in der Korbacher Stadtverordnetenversammlung für gemischte Reaktionen. Der Kreistag hatte bereits am Nachmittag ein Eckpunktepapier für die anstehenden Verhandlungen abgeschlossen, Das unterschied sich jedoch in einigen Punkten vom Papier der Korbacher, das am Abend zur Abstimmung stand. Ein zentraler Streitpunkt war die Uneinigkeit also in den Beschlüssen. Der Kreistag nannte eine Übernahme aller Korbach Krankenhausanteile für einen symbolischen Euro. Eine Summe, die Korbach nicht festgelegt hatte. Außerdem forderte die Stadt ein uneingeschränktes Rückkaufsrecht, während der Kreistag dies nur bei einem möglichen Verkauf an Dritte vorsah. Peter Koswig von den Grünen kritisierte diese Differenzen scharf. Das sei kein idealer Staat. Schade, dass es zwei unterschiedliche Papiere gäbe. Auch Bernd Langerzig von der CDU äußerte damals Vorbehalte. Zwar unterstütze seine Fraktion die Fusion grundsätzlich, doch fehlende Daten zu den wirtschaftlichen Zuständen der Krankenhäuser ließen die CDU zögern. Nicht eine einzige wirtschaftliche Kennzahl sei genannt worden, die Kritik. Die CDU-Fraktion enthielt sich dann bei der Abstimmung geschlossen. Bürgermeister Klaus Friedrich bemühte sich um Schadensbegrenzung. Er betonte, dass beide Häuser weiterhin kommunal bleiben sollen. Er verteidigte die Kaufsumme im Kreispapier. Es gehe darum, dass man kaufmännisch eine Marke setzen müsse. Friedrich wies darauf hin, dass die Fusion ohnehin ein langer Prozess werde. Das werde noch viel Zeit und Kraft kosten. Zu den unterschiedlichen Beschlüssen sagte er, wenn man etwas in Stein meißle, heiße das nur, dass beide Häuser am gleichen Stein gemeißelt hätten. Heinz-Dieter Helfer von der FDP stellte klar, dass es nicht um eine endgültige Entscheidung handle. Man stimme nicht über eine Fusion ab, sondern darüber, dass man dem zukünftigen Bürgermeister ein Mandat gebe, Verhandlungen zu führen. SPD-Fraktionschef Helmut Schmidt sah die Abstimmung damals ähnlich pragmatisch. Man gebe nur einen Verhandlungsauftrag an den Magistrat, keine Entscheidung über die Fusion. Er erinnerte daran, dass ähnliche Pläne vor 24 Jahren bereits gescheitert seien. Und Bernd Kramer von den Grünen verglich die Fusion augenzwinkernd mit einer Verlobung. Man erkläre die Absicht zu heiraten, aber man gehe mit der Braut noch nicht ins Bett. Um den Prozess politisch zu begleiten, wurde Ende März 25 eine Steuerungsgruppe vorgestellt. Sie bestand aus Abgeordneten der Gremien der Stadt Korbach und des Landkreises. Die Entscheidung über die Zusammensetzung wurde gemeinsam mit den Ältestenräten diskutiert. Die Überlegung war, schaffen wir ein Nebenparlament mit 20 Mandatsträgern oder gelingt es uns, eine kleine arbeitsfähige Gruppe zu entwickeln? Der gemeinsame Konsens und das Ziel war, Letzteres zu machen. Udo Hoffmann machte bei der Vorstellung der Steuerungsgruppe deutlich, eine Fusion, die so viel Geld kostet, muss das Ziel haben, mehr zu erreichen als den Status quo. Sein persönliches Ziel sei es, dass man aus 1 und 1 nicht 2, sondern 3 mache. In der Qualität, in den Ressourcen, im Verbrauch und im Einkauf. Man müsse auf Sieg und nicht auf Unentschieden spielen. Kai Schumacher wies damals darauf hin, dass bereits viele Versuche zur Umsetzung einer Krankenhausfusion im Waldeck-Frankenberg unternommen worden seien. Man müsse jetzt endlich zum Ziel kommen. Denn klar sei, man habe letztmalig die Gelegenheit, die gesundheitliche Versorgung im Landkreis selbst zu gestalten. Landrat van der Horst nannte eine konkrete Zahl zu den Kosten. Man werde am Ende einen niedrigen siebenstelligen Betrag sehen. Die Krankenhaus Frankenberg GmbH kauft sämtliche Anteile der Stadtkrankenhaus Korbach GmbH im Rahmen eines sogenannten Share Deals für den symbolischen Betrag von 1 Euro. Beim Erwerb einer Immobilie falle nämlich stets Grunderwerbsteuer an. Man werde auf jeden Fall einige 100.000 Euro Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Aber es mache einen Unterschied, ob es am Ende 300.000 oder 600.000 Euro sein werden. Hinzu kämen Personalkosten im Zuge des Transformationsprozesses. Allein diese Transformation kostet etwa 1 Million Euro. Am 5. Mai 25 begann die aktive Arbeitsphase. Die beiden Steuerungsgruppen aus Politik und Personal sowie das Projektteam aus der Kreisverwaltung und das externe Beratungsbüro stiegen konkret in die Transaktionsprozesse ein. Als Koordinator für diesen Prozess stellte der Landkreis Gerd Brückmann ein. Der Bad Arolser war Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Korbach-Bad Arolsen und hatte gut 6 Jahre als Finanzvorstand eines diakonischen Trägers in Darmstadt gearbeitet. Er sollte seine Arbeit für die Krankenhausfusion offiziell am 1. Juli beginnen. Sein Vertrag lief über 3,5 Jahre, da der gesamte Prozess mit dem Beginn der Fusion noch nicht abgeschlossen sein würde. Brückmann soll jetzt Transformationskoordinator sein und das Scharnier zwischen Politik, Geschäftsführung, Steuerungsgruppen und Beratungsbüro. Er sieht seine Aufgabe darin, Brücken zwischen beiden Krankenhäusern zu bauen. Geplant war, dass nach intensiven Vorarbeiten bis Ende August 25 erste belastbare Ergebnisse vorliegen sollten. Im Dezember sollten dann die politischen Entscheidungsträger der Kreistag und die Korbacher Stadtverordnetenversammlung, ich habe schon gesagt, die Grundsatzbeschlüsse für die Fusion treffen. Diese Beschlüsse rechtlich umzusetzen, war dann bis Anfang August 26 Zeit, um die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 26 vollziehen zu können. Dann, am 16. Juni 25, kam es zu einer überraschenden Nachricht. Margarete Jansson, die Geschäftsführerin des Kreiskrankenhauses Frankenberg, teilte in einem Sondernewsletter an die Mitarbeiter mit, dass sie das Kreiskrankenhaus zum 30. September 2025 verlassen werde, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Nach 5 Jahren als Geschäftsführerin verließ Jansson das Krankenhaus auf eigenen Wunsch. Sie hatte die Stelle zum 1. Juli 2020 angetreten. Landrat van der Horst bedauerte die Entscheidung, respektierte aber den Wunsch. Was soll er sonst auch machen? Janssons Kündigung war auch deshalb bemerkenswert, weil derzeit die Planung für die Fusion liefen. Einen Einfluss auf die Fusion habe der Weggang von Margarete Jansson nicht, hieß es von der Kreisverwaltung. Sie werde bis zum Herbst alle Geschäfte des Kreiskrankenhauses normal weiterführen und vor allem auch die Fusion sehr eng begleiten. Jansson selbst zeigte sich überzeugt davon, dass die Kooperation der beiden leistungsfähigen Kliniken zu einem Haus an 2 Standorten erfolgreich abgeschlossen werde. 3 Wochen später präsentierte der Landkreis dann eine Nachfolgerin. Der Aufsichtsrat hatte sich für Anne Bülling ausgesprochen. Anne Bülling war Prokuristin und Leiterin Personal im Stadtkrankenhaus Korbach. Die gelernte Juristin war zuvor Geschäftsführerin des Krankenhauses Bad Arolsen gewesen. Und dann zum 1. August 2025 war sie übergangsweise gemeinsam mit Margarete Jansson bis zu deren Ausscheiden für das Kreiskrankenhaus tätig. Mit der zügigen Entscheidung sollte ein nahtloser Übergang in der Geschäftsführung erreicht werden. Ende August gab es einen weiteren Wechsel. Dr. Werner Stein, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus in Frankenberg, verließ das Krankenhaus nach einem halben Jahr schon wieder. Stein war erst am 1. März Nachfolger von Dr. Volker Assmann geworden. Stein hatte die Kündigung aus eigenem Antrieb eingereicht, die Zusammenarbeit sei professionell gewesen, hieß es vom Kreiskrankenhaus. Die Patientenversorgung, die soll nahtlos weitergelaufen sein. Die langjährige leitende Oberärztin übernahm nämlich die kommissarische Leitung. Im September wurden den Korbacher Stadtverordneten die gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aspekte der Fusion präsentiert. Annalena Opitz-Schellenberg von der Rechtsanwaltsgesellschaft KPMG Law, sie erörterte, wie die Fusion vorbereitet werden musste. Aktuell hatten nämlich unter der Hessenklinik GmbH 4 weitere Tochtergesellschaften ihren Platz gefunden. Das Seniorenheimhaus am Nordwall, die Service GmbH für die Personalgewinnung, die Privatklinik, die aktuell keinen Betrieb aufwies, und das medizinische Versorgungszentrum. Diese Konstruktion sollte jetzt in 3 Schritten aufgebrochen werden. Die Privatklinik sollte zuerst im Seniorenheim restlos aufgehen. Für den symbolischen Euro wandert die Service GmbH unter das Dach des Seniorenheims. Und übrig bleiben dann nur noch die Hessenklinik und das MVZ. Opitz-Schellenberg erläuterte damals, man möchte die Struktur mit so wenig Aufwand wie möglich entflechten. Um die steuerlich neutral hinzubekommen, sei die vorgestellte Konstruktion wichtig. Der Zeitplan sah vor, bis zum Ende dieses Jahres das Projekt umzusetzen. Das wäre sinnvoll, sagte sie damals. Wenn es nichts werde, sei dies aber auch noch später möglich. Ende Oktober wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Krankenhäuser in 2 Betriebsversammlungen in Frankenberg und Korbach dann über die Medizinstrategie informiert. Der Betriebsrat sei intensiv beteiligt worden. Mit den Chefärzten habe es einen konstruktiven Dialog gegeben, sagte Landrat van der Horst. Der Landrat stellte 2 Schwerpunkte der Strategie heraus. Das Kreiskrankenhaus in Frankenberg werde als Investitionsschwerpunkt gesehen. Dort seien Investitionen in Höhe eines ordentlich 2-stelligen Millionenbetrags geplant. Das sei ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Standortes Frankenberg. Und auch in das Korbach-Krankenhaus soll investiert werden. Korbach wiederum profitiere davon, dass die Endoprothetik, also der Einsatz von Hüft- und Knieprothesen, am Stadtkrankenhaus gebündelt werden soll. Das betreffe aber im Grunde nur den Ort der Operation. Untersuchungen und die Nachsorge können weiterhin auch in Frankenberg stattfinden. In Frankenberg war die Diskussion etwas lebhafter, das berichtet zumindest van der Horst. Dort habe es auch Enttäuschung und Kritik wegen der Verlagerung der Endoprothetik nach Korbach gegeben. Man habe aber gute Ansätze, das zu lösen. Im Gegenzug werde die Neurologie in Frankenberg ausgebaut und eng mit der Uniklinik in Marburg verbunden. Die Verantwortlichen betonen, dass insgesamt 95% der Leistungen an den beiden Krankenhausstandorten unverändert erhalten bleiben sollen. Sassan Poh, der Geschäftsführer des Stadtkrankenhauses, machte deutlich, ein weiter so hätte es für beide Häuser ohne die Fusion ohnehin nicht gegeben. Ende November fand dann eine weitere Informationsveranstaltung statt. Das Konzept, mit dem beide Standorte langfristig gesichert werden sollen, stand fest. Wenn die politischen Gremien jetzt also ihr Ja geben, würde aus den beiden Kliniken ein Haus mit 2 Standorten. Wegen der Vorgaben von Bund und Land war es zunächst fraglich, ob die Geburtsstationen an beiden Standorten gehalten werden können. Dieses Problem scheint jetzt vom Tisch. Die Angebote im Süden und Norden des Landkreises müssen nach Expertenmeinung sogar gesetzlich vorgehalten werden. Für Landrat van der Horst war dies ein elementarer Baustein für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Landkreises. Der Zeitplan sei immer ambitioniert gewesen, fand Korbachs Bürgermeister Stefan Kiewig. Stadtverordnete und Magistrat blickten ebenso wie Kreistagsmitglieder und Kreisausschuss auf ein intensives Jahr zurück. Man könne insgesamt zufrieden sein mit dem Verlauf. Fusionsexperte Martin Borchers machte deutlich, dass landesweit viele Kliniken die aktuellen Schwierigkeiten nicht überleben würden. Für Korbach und Frankenberg bestehe nach der Fusion aber eine reelle Chance. Keine Garantie. Am Stadtkrankenhaus Korbach gibt es aktuell Angebote aus 27 sogenannten Leistungsgruppen, wie Allgemeinmedizin, Chirurgie oder Urologie. Am Kreiskrankenhaus in Frankenberg sind es mit 14 etwa halb so viele. Die Grundversorgung decken beide Häuser gleichermaßen ab. Von den 17.750 Fällen in 2024 stammen lediglich 439 oder 2,5% aus den 16 Leistungsgruppen, die aktuell auf der Kippe stehen. Dazu gehören beispielsweise Urologie, Palliativmedizin oder Neurochirurgie. Gynäkologie und Geburtshilfe müssen ja eben vorgehalten werden und neue Knie und Hüften können dann in Korbach gebündelt werden. Nach der Umstrukturierung werden laut Borchers lediglich 4% der Patienten verlagert. Jährlich sollen ab 2028 durch Synergieeffekte 4 Millionen Euro an Kosten eingespart werden können, zumeist aus weniger Ausgaben für Sachleistungen. 1,2 Millionen Euro Einsparungen sind 2027 denkbar. Unterm Strich bleibt dann trotzdem Minus bei beiden Häusern. Ohne Zuschuss liegt das Betriebsergebnis zwischen 13,5 und 19,3 Millionen Euro in dem Miesen. Borchers machte klar, wenn die Gesellschafter kein Geld zuschießen, sind die Häuser ruckzuck insolvent. Landrat van der Horst verpflichtete sich dazu, die Gelder trotz knapper Kassen immer zur Verfügung zu stellen. Eigentümer des fusionierten Krankenhauses ist dann der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Im Aufsichtsrat sollen 6 Vertreter des Landkreises sitzen, 3 der Stadt Korbach und 2 des gemeinsamen Betriebsrats. Zusätzlich hat die Stadt Frankenberg einen Sitz mit Beratungsfunktion ausgehandelt und 2 weitere Berater ohne Stimmrecht stellt dann noch der Betriebsrat. Die Korbacher Grundstücke und Gebäude gehen in den Besitz des Landkreises über. Die Stadt Korbach behält sich für bestimmte Ausnahmefälle aber einen Übertragungsanspruch vor. 8 Verträge werden für den Zusammenschluss der Kliniken benötigt. In Korbach muss ja die Gesellschaftsstruktur entflochten werden und dann bleibt das Stadtkrankenhaus mit dem medizinischen Versorgungszentrum übrig. Diese GGMBH wird dann in mehreren Schritten an den Landkreis als Inhaber des Kreiskrankenhauses in Frankenberg verkauft. Das Verfahren berücksichtigt viele Detailvorgaben und ist steuerlich am günstigsten umsetzbar, so die Experten. Deswegen wird zunächst das Grundstück Anfang 2026 verkauft. Die Geldforderung über 4,2 Millionen Euro, die wird dann sofort im nächsten Schritt in ein Darlehen umgewandelt und dann wird noch ein Pachtvertrag geschlossen, damit die Korbacher Klinik weiterarbeiten kann. Im Juni, wenn die Bilanzen des Vorjahres vorliegen, werden über einen Share-Deal Hessenklinik und MVZ an das Kreiskrankenhaus Frankenberg GmbH verkauft und in der nächsten Sekunde miteinander verschmolzen. Dann existiert die gemeinsame Krankenhausgesellschaft mit den beiden MVZs in Korbach und Frankenberg. Zu Wort bei der letzten Infoveranstaltung kamen auch die Betriebsräte beider Häuser. Annette Bold aus Korbach und Uwe Patzer aus Frankenberg stellten heraus, wir haben Vertrauen in diesen Weg der Fusion. Dazu beigetragen habe die Art der Kommunikation aller Beteiligter. Die Belegschaft müsse dies als angstfrei alles umsetzen können. Ein wichtiger Schritt dahin sei die künftige Tarifbindung im Frankenberger Krankenhaus gewesen. Als Ziel gaben die Betriebsräte die Devise mehrfach aus: ein Team, eine Leitung, ein System. Schauen wir mal ein wenig über diese Krankenhauslandschaft hinaus. Es gibt 13 konkurrierende Krankenhäuser von Warburg bis Marburg. Aktuell. Der Marktanteil des künftigen Krankenhauses unter Regie des Landkreises würde bei etwa 47% liegen. 80% der Patienten kommen direkt aus dem Landkreis. Das Potenzial für mehr Patienten und damit auskömmliche Finanzen ist vorhanden. Vor allem, wenn sich bewahrheitet, dass Krankenhäuser im Umkreis als Ergebnis des Transformationsprozesses schließen müssen. Ab dem 1. Januar 2026 gibt es dann eben dieses eine Krankenhaus, wenn alles klappt. Beide Geburtsstationen bleiben erhalten. Die Endoprothetik nach Korbach, Neurologie in Frankenberg. 75% der Leistung unverändert. Wir werden sehen. Die Fusion ist notwendig, um die Gesundheitsversorgung im größten Landkreis Hessens langfristig zu sichern, heißt es. Ob sie gelingt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die eigentliche Arbeit, das ist auch allen klar, die beginnt jetzt auch noch. Das war's mit dem Thema im Fokus. Wir schauen in die Veranstaltungskalender unserer Redaktion. Und was steht denn an diese Woche? Welche Themen? Über was berichten wir? Was ist am Wochenende los? Und naja, ich sag mal, ho, 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 es weihnachtet langsam sehr. Und gleichzeitig schauen die Politiker im Landkreis, dass sie ihre Haushalte für das kommende Jahr fertig bekommen. So in Föhl und kommende Woche beispielsweise in Korbach. Und gleichzeitig laufen in Kassel am Gericht zwei Verfahren. Gegen einen Armbrustschützen, Anklage, Mord. Und gegen einen 25-jährigen Wildunger, der wiederholt Mädchen und junge Frauen in der Öffentlichkeit umarmt und geküsst haben soll. Am Mittwoch verleiht der Landkreis den Denkmalschutzpreis in Bad Arolsen. Die Lichtenfelser Zukunftswerkstatt geht am Donnerstag in die nächste Runde. Und in Korbach geht es um die Kinderkurheime in Bad Wildungen. Und dann gibt es selbstverständlich Weihnachtsmärkte. Beispielsweise in Bergheim, Meiningenhausen, Eppe und in Korbach. Wenn ihr hingeht, genießt die Zeit. Alle detaillierten Infos zu diesem Termin und auch einen Nachbericht dazu findest du übrigens immer in deiner WLZ-Ausgabe, früh morgens am Frühstückstisch oder schon am Tag vorher als E-Paper ab 20 Uhr. Wir kommen zum Feedback. Hörer Volker hat mir geschrieben und dafür, lieber Volker, erstmal vielen Dank. Er sagt, ich habe Ihren Podcast diese Woche mit Interesse gehört. Das freut mich. Einige Themen waren sehr spannend, das freut mich auch. Dennoch kann ich nicht nachvollziehen, warum das Thema Green Trails erneut in den Fokus gerückt wurde. Fachlich ist bereits unstrittig, dass das Projekt Green Trails in Waldeck und Diemelstadt gestartet ist. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob sie die geplanten oder bereits bestehenden Strecken selbst mal gefahren sind. Mir ist bewusst, dass sich NABU und Bund gegen das Projekt aussprechen. Allerdings sind die vorgebrachten Argumente nachweislich nicht haltbar. Mehrere Studien belegen, dass der Eingriff in bestehende Waldgebiete durch solche Trails minimal ist. Ein Vergleich mit den Auswirkungen einer regulären Holzernte zeigt deutlich, dass dort weitaus größere Belastungen entstehen. Gleichzeitig ist der Nutzen der Green Trails erheblich. Wie Sie selbst am Edersee angesprochen haben, wurde in der Vergangenheit ein Rückgang der Übernachtungszahlen beanstandet. Die Trails können dazu beitragen, diesen Trend zumindest auszugleichen, wenn nicht sogar umzukehren. Daher meine Bitte, sagt Volker, stellen Sie das Thema in Zukunft nicht erneut als einseitige Pro- und Kontra-Debatte dar, die vor allem vermeintliche negative Aspekte wie arme Tiere oder zerstörte Natur betont. Ein sachlicher Blick auf Fakten, Studien und Erfahrungen aus anderen Regionen zeigt ein anderes Bild. Viele Grüße, Volker. Volker, vielen Dank für deine Meinung. Beim Thema im Fokus versuche ich, ein Thema umfassender zu beleuchten, verschiedene Aspekte zu nennen, für und wider zu nennen und Kritiker und Befürworter zu Wort kommen zu lassen. Nicht jedes Argument gefällt jedem, aber jeder hat das Recht, mal gehört zu werden. Als Journalist ist das sogar meine Pflicht. Eine Meinung müsst ihr euch dann eben selbst bitten. Und ja, ich bin die Green Trails schon persönlich gefahren und habe dort mit meinem Sohn Mann viel Spaß gehabt. Wie sieht es bei euch anderen aus? Schon mal gefahren? Was haltet ihr davon? Sagt mir eure Meinung. Sendet mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail, so wie Volker es gemacht hat, an lokalrunde@wlz-online.de. Und nein, wir beenden auch diese Folge nicht ohne eine gute Nachricht. Die kommt aus Freienhagen. Der Förderverein Landluftwende, der zeigt nämlich dort, wie Dorfentwicklung durch Eigeninitiative gelingen kann. Nach Infrastrukturverlust, fehlendem Lebensmittelladen, Schulschließung und unzureichender Busanbindung verlor der waldische Ortsteil ein wenig an Perspektive. Doch statt auf Hilfe von außen zu warten, gründete sich schon 2019 nach breiter Bürgerbeteiligung der Verein. Das Ziel, Freienhagen soll wieder lebendig und attraktiv für alle Generationen werden. In mehreren Arbeitskreisen entwickeln die Anwohner konkrete Projekte, von Kommunikation und Baubelebung über Mobilität bis hin zu Biodiversität und Klimaschutz. Kernstück ist der Umbau des alten Rathauses zum Dorftreffpunkt, der mit viel Eigenleistung vorangetrieben wird. Nun braucht es eine weitere Finanzierung und eine enge Abstimmung mit der Stadtverwaltung. Vorbildcharakter hat auch der elektrische Bürgerbus, der seit Januar 2022 dank Landesförderung den Nahverkehr ergänzt und auch von Nachbarorten genutzt wird. Derzeit übernehmen Ehrenamtliche allein den Fahrdienst. Der Verein fordert aber politische Rückendeckung und Einbettung in ein städtisches Gesamtkonzept. Ein weiterer Arbeitskreis kümmert sich übrigens um Feldraine, um Bepflanzung und um insektenfreundliche Staudenbeete. Freienhagen zeigt, dass das geht, wenn nichts mehr zu gehen scheint. Weiter so. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, auf YouTube und so weiter. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.